Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mit dabei sind wie immer Anne.
Hallo.
Und Daniel. Wieso sagst du nicht wie immer auch Daniel? Ich bin schon ein bisschen enttäuscht von dir. Das ist ein Satz, Daniel. Du bist da runter mitgemeint.
Sei verziehen. Ich grüße dich, Vincent. Schön, dass du hier bist. Hast du die letzte Folge gehört?
Nope.
Ich habe ein kleines Quiz eingeführt, tatsächlich. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht, dass du als derjenige, der die Aufgabe der Moderation heute hast, diesen Trend nicht Folge leistest.
Haben wir wieder den Spieler der Woche?
Nee.
Nein. Ich hatte tatsächlich letzte Woche ein Trikot an von einem Verein und habe dann anhand von verschiedenen Fakten Anne auf diesen Club gebracht. Sagen wir es mal so.
Ich habe auch ein Trikot von einem Verein an heute.
Ist es ein...
Vom MLS-Team.
Ja.
Na dann.
Gib uns ein neues Tipps. Trikot, was ich mir erst letztens gegönnt habe.
Portland.
Verdammt, ist richtig. Oh, meine Tipps, die sind einfach unschlagbar. Das ist das Auswärtstrikot von 2023, das Rose City Trikot mit den Rosen. Was so beigefarbig ist und dann hat es so weinrote Rosen drauf. Es sieht einfach geil aus.
Ja, aber das ist halt, wie kann man das jetzt beschreiben?
Du willst so eins zum Geburtstag?
Er
hat es nicht verneint, Anne. Er hat es nicht verneint.
Also, ich habe es nicht verneint, weil die Frage stellt sich mir nicht. Ich meine, es gibt Trikots, die werde ich niemals anziehen. Da gehören unter anderem jegliches Trikot von deutschen Vereinen, außer vielleicht von Freiburg, Nürnberg und Schalke dazu. Und bei der MLS einfach kein Portland. Also, Entschuldigung.
Entschuldigung, es ist wunderschön.
Auch wenn es nicht hässlich ist, was jetzt nicht mal bestreiten wird, aber das Trikot hat natürlich seinen Charme, aber es stellt sich für mich nicht zur Debatte, es anziehen zu wollen. Deswegen mein Beileid. Und wenn man dir irgendwie Klamotten spenden muss, Vincent, dass du was Gescheites tragen kannst, du nicht so putzlumpen, dann du hast meine Nummer, ich habe deine Adresse, wir finden eine Lösung.
Spend mir mal Trikots. Ich brauche paar. Du hättest mir sogar einen sehr großen Vorteil im nächsten Quiz.
Ja, aber...
Also das.
Ja, wobei, ich habe selber einen Putzlump im Schrank, darf ich ja nicht vergessen.
Tja, soweit ist schon kommen, ne? Okay.
Ist Sporting-Trikot.
Wir können aber eine andere Frage aus der noch klären. Wir hatten in der letzten Folge ja angesprochen, dass Chicago Fire einen neuen Trainer hat. Die Frage ist jetzt, ist Greg Berhalter noch Trainer von Chicago Fire oder haben sie ihn nach einer Woche schon rausgeschmissen?
Er hält noch das Bier.
Ich finde, wir sollten diese Frage jetzt regelmäßig stellen, weil ich vermute, irgendwann in nicht so extrem ferner Zukunft werden wir einen Erfolg mit dieser Frage haben, weil man sie dann mit Nein beantworten kann. Gut, sein Vorteil ist natürlich, für Chicago ist die Saison jetzt ab übernächster Woche vorbei. Dann ist erstmal Off-Season bis März. In der Zwischenzeit wird er höchstwahrscheinlich nicht gefeuert werden. Außer er tritt jemand.
Steht er schon am Sonntag auf der Seitenlinie und das sitzt auf der Bank oder noch nicht?
Ich vermute fast sogar noch nicht.
Weil
wieso?
Bei meiner Recherche habe ich ja eben festgestellt, dass der scheinbar erst nach dem letzten Spiel, ich will nicht sagen vorgestellt wird, aber das Amt des Cheftrainers übernimmt. Und dann ist natürlich klar, dass er noch nicht vor die Tür gesetzt wurde. Ich meine, ich glaube, das kürzeste Amt eines Trainers waren vielleicht mal 3-4 Tage, weiß ich nicht, wenn es überhaupt reicht. Von daher geben ihm die Zeit bis Halloween. Dann können wir wirklich sagen, Respekt. Viel Erfolg in der nächsten Saison.
Respekt, das hast du schon gut durchgehalten.
Er wird in der Offseason schon befeuert wegen Inkompetenz.
Ja, aber da wahrscheinlich keine Erfolge einfährt. Ich meine, wenn du halt 2 Monate im Amt bist und keinen Pflichtspielsieg vorweisen kannst, dann ist das natürlich schon ein Indiz dafür, dass du nicht gut bist als Trainer.
Ja.
Was man für ihn natürlich auch hoffen muss, ist, dass Chicago Fire jetzt nicht noch auf die Idee kommt, sich Claudio Reyna in den Club zu holen. Wäre auch nicht so förderlich.
Ich würde zahlen, dass ich das erleben dürfte, ohne Witz.
Ja, es wäre auf jeden Fall Gossip pur, glaube ich.
Würden wir da eigentlich geistig schon so weit dafür bereit sein, für so eine Kombo?
Ja, ich glaube, der Unterhaltungsfaktor wäre so hoch. Weil, also,
wir könnten ganze Folgen damit füllen.
Absolut.
Fragen wir es mal anders. Jetzt sagt jeder eine Sache, die Fußball- oder MLS-bezogen ist, die realistischer wäre als eine Einstellung von Claudio Reyna bei Chicago Fire. Vincent, fang mal an.
Was wäre denn realistischer als Reyna bei Fire? Ich würde tatsächlich... Nee, das... Tom, sein Sohn Giovanni spielt bei der Fire.
Das ist schon langweilig.
Ich hätte mal was. Die Red Bulls werden MLS-Sieger.
Soll ich mal was machen?
Darauf arschetet VfL.
mit Sternchen natürlich. Solange Greg Berhalter dort Trainer ist natürlich. Wenn Greg Berhalter irgendwann weg ist, dann ist es vielleicht schon möglich.
Ja, natürlich. Das ist ja klar. Ich habe mir... Ja gut, ich sag jetzt einfach mal, Mike Petke wird begnadigt und wieder Trainer von einem MLS-Team.
Oh, das halte ich sogar für durchaus realistisch.
Alles ist realistischer, als dass Claudio Reyna da hinkommt. Daher...
Apropos, wenn wir schon bei Trainern sind und die gefeuert und eingestellt werden, bei Austin gab es ja auch was.
Ja, hatten wir letzte Woche. Ich musste gerade überlegen.
Ja, aber habt ihr das mitbekommen? Also Driussi hat ja danach diesen Post noch gemacht und
das haben wir alles schon behandelt.
Ja, ich weiß schon, aber da ist dann noch, das, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, kennt ihr New Brown Face, diese Supporters Group, die so, ich glaube, ein deutsches Mitglied hat, zumindest das ein bisschen aktiver ist. Und die hatten da auch meine Insta-Story rausgehauen dazu, zu dem ganzen Thema und was sie davon halten. Und die sind nicht so begeistert von Triosi tatsächlich. Die waren irgendwie Team Wolf. Und die wollen jetzt anscheinend irgendwas planen, dass sie so eine Art Tifo oder Spruchband gegen Triosi machen beim nächsten Heimspiel. An die irgendwie angekündigt. Da bin ich jetzt auch mal gespannt.
Was ich übrigens auch durchaus nachvollziehen kann, weil er ist ja, also er ist schon auch ein recht sympathischer Trainer. Aber gut, dass er entlassen wird, ist so das eine. Man kann es ja durchaus auch an den Erfolgen in Anführungsstrichen messen. Ja. Aber das Verhalten von Driussi war nicht dem angemessen, wie es hätte sein müssen, von dem, was man von ihm erwartet. Also wie der Club derzeit dasteht oder wie das Team derzeit dasteht, liegt ja auch viel an ihm. Wenn er nicht performt, dann darf er sich halt nicht beschweren. Er kann nicht die ganze Schuld auf den Trainer abschieben.
Tja, da bin ich mal gespannt. Aber gut, es wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern, wenn da eine Fan-Supporter-Group irgendwas macht. Aber es kann witzig werden. Mal gucken, wie groß und in welchem Ausmaß. Vielleicht werden sie ja das New York City FC-Banner, Meisterschaftsbanner toppen.
Das ist nun wirklich okay. Nicht schwer.
Ja, ich glaube, das sollte echt machbar sein. Dann, bevor es am Wochenende zum letzten MLS-Spieltag vor den Playoffs geht, wo es noch die ein oder andere Entscheidung geben könnte, gab es noch sage und schreibe 2 Spiele in der MLS. Und nämlich einmal Philadelphia gegen Columbus und Vancouver gegen LAFC. Habt ihr davon irgendwas gesehen, mitbekommen?
Das waren ja 2 Spiele, die relevant für die Playoffs waren. Ich würde sagen, dadurch, dass Columbus gegen New England eher stattgefunden hat, spreche ich mir das kurz an. Columbus hat Platz 2, soweit ich weiß, gefestigt.
Yes.
Durch den Sieg.
Es gab...
Und ja. New England war schon im Vorfeld eliminiert.
Es gab vor 2 Spielen... Moment, ich gucke schnell mal nach. Beim letzten Heimspiel der Refs... beim letzten Spiel war das gegen DC United, was sie ja übrigens auch verloren hatten. Aus der Zeit gibt es, oder von diesem Spiel gibt es eine Szene, da stehen die Fans in ihrem, also die Refs-Fans stehen in ihrem üblichen Block und direkt ganz unten, da wo die Hardcore-Fans immer stehen, ist jemand mit einer weißen Fahne, die Fans haben aufgegeben, die ergeben sich. Das war so ein bisschen sinnbildlich für die ganze Saison, für dieses Team. Und ich glaube auch, dass das echt hart ist, Fan der Refs, vor allem auch in dieser Saison zu sein. Weil A, hast du dieses überdimensional große Stadion, in dem immer gespielt wird. Das ist an sich ein cooles Stadion, aber wenn es halt quasi immer leer ist, außer Miami kommt, und du dann auch noch die ganze Zeit wirklich schlechten Fußball sehen musst, dann macht das irgendwann wirklich keinen Spaß mehr. Aber sie nimmst
du darfst mit Humor. Nicht vergessen, das ist ja, ich meine, wenn ein das, du bist Fußballfan oder du bist auch Fußballfan in den USA, gehst an Spieltagen ins Foxborough, weil du die Refs anfeuern willst und die spielen schlecht. Ist ja das eine, aber jetzt stell dir mal vor, du wärst Fan von den Refs und von den Patriots. Du bist ja gestraft fürs Leben.
Hast es zumindest recht schwer, ja.
Da habe ich es mit meinen 3-3 Seahawks und meinen 16-9-8 Sonos besser.
Das Schlimmste für die Refs könnte übrigens passieren. Sie haben ja noch ein Spiel jetzt. Das Spiel wird gegen Miami sein, auswärts. Also haben sie da einen ziemlich harten Brocken vor sich. Und sie sind in der Tabelle aktuell über Chicago Fire. Chicago Fire hat jetzt noch ein Heimspiel gegen Nashville. Wenn Chicago das Spiel gewinnt, die Refs aber verlieren, dann ist Chicago Fire am Ende über den Refs und die Refs sind die Letzten in der Conference. Und eigentlich war ja so ein bisschen der Konsens hier bei uns in den letzten Wochen gewesen, dass sobald du schlechter als Chicago Fire in der Tabelle bist, hast du ein riesiges Problem. Und das ist bei ihnen noch möglich.
Weißt du, wo das noch möglich ist? Werter Herr Vincent.
Wo denn, sag's?
Oh boy, Kansas City.
Da ist alles möglich, wirklich alles.
Oh, ich könnte wahrscheinlich sogar noch San Jose einholen. So blöd, wie er seit die Saison.
Nee, das klappt nicht mehr.
Das, nee, an dem Spieltag, also zumindest in der Saison, passiert da nichts mehr, aber die 10 Punkte Unterschied sind dann doch irgendwie gross.
Ja, Sporting,
aber nächste Saison dann.
Sporting hat es ja wirklich nicht leicht. Die müssen auswärts gegen Dallas ran.
Das Duell der 2 Versager.
Ja, aber
ja.
Ich glaube, Dallas will noch mal zum Abschluss ein gutes Spiel haben. Es liegt ja so alles an Chicago. Wenn Chicago gegen Nashville gewinnt, dann beziehungsweise Chicago würde es sogar reichen für die Eastern Conference, wenn sie einen Unentschieden spielen und die Refs verlieren, weil die Refs mit Abstand die schlechtere Tordifferenz haben und schon wären sie über den Refs.
4.
Also die Refs müssen mindestens unentschieden spielen, im Idealfall sogar gewinnen. Dann ist alles safe. Alles andere wird schwierig.
Ja, mal gucken. Apropos über und unterm Strich stehen, wie gesagt, ist nur noch ein Spieltag, dann kommen die Playoffs. Im Westen ist alles entschieden, im Osten ist tatsächlich noch was für die Wildcard möglich. Aber wir werden jetzt erst noch ein kurzes Päuschen machen und besprechen das Ganze dann nach einer kleinen Trinkpause.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
So, da sind wir wieder. Und ja, wir reden gleich mal über die Playoffs, die möglichen. Und fangen wir gleich mit dem Westen an. Wie gesagt, da ist alles entschieden. Platz 1 bis 9. Gut, unter den Plätzen untereinander kann sich noch etwas tun. Aber die Teams, die qualifiziert sind, sind somit safe. Auf 1 stehen die Galaxy, auf 2 der LAFC, 3 Seattle aktuell, auf 4 Salt Lake, 5 Houston, 6 Colorado, 7 Minnesota und aktuell auf den 2 Wildcard-Plätzen sind Vancouver und Portland. Ja, groß tun, also die Galaxy bleibt auf 1, da wird sich dann nichts mehr tun. Ich glaube, wobei LAFC...
Na gut, der LAFC müsste gewinnen und die Galaxy müsste verlieren.
Aber die Galaxy... Ja, wobei sind nur 2 Tore, sehe ich gerade. Difference. Ja, ist doch noch was drin. Ist doch noch was drin. Aber wie gesagt, 2 Tore Difference hat die Galaxy Vorsprung. Aktuell 2 Tore und 3 Punkte. Von dem her, ja, muss es schon sehr gut laufen. Bei der Wildcard unten ist es noch so, dass Portland und Vancouver könnten noch Minnesota überholen. Minnesota hat auf 49 Punkten stehen sie aktuell auf den sicheren Playoff-Platz 7. Vancouver hat mit 47 Punkten auf dem 8. und Portland 46 auf 9. Vor allem für Portland muss dann halt schon sehr viel stimmen, dass sie das noch irgendwie packen. Von der Tordifferenz hat Portland aber die beste aktuell mit plus 9. Vancouver hat plus 4, Minnesota plus 6. Ja, da bin ich dann einfach mal gespannt, wie es da aussehen könnte. Die Partie gegen die Teams antreten. Ach du Scheiße. Auf alle Fälle Portland gegen Seattle. Wird ein schweres Derby, wird ein schweres Spiel und ich glaube, Seattle hat keinen Bock, dass Portland den safen Spot bekommt, oder Daniel?
Doch, natürlich. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als Portland eine Runde weiter in den Playoffs. Es gibt eine Welt tatsächlich, in der Seattle auf Portland trifft, aber das ist leider nicht unsere Welt. Zumindest nicht in der ersten Runde der Playoffs. Um es kurz zu fassen, mir ist das eigentlich tatsächlich egal. Ich meine, ob Portland erst durch Wildcard geht, ich meine, sie spielen gegen Vancouver in der Wildcard.
Stand jetzt,
ja. Mir ist es egal, am besten hauen sich beide gegenseitig raus. Also dann ist mir am meisten geholfen, wenn ich ehrlich bin. Ansonsten, ob es jetzt Minnesota oder Rapids übernimmt, ist mir aber dermaßen egal, das glaubst du gar nicht.
Der Vorteil von Seattle ist, sie können ihr Heimspiel auch nicht mehr verlieren. Also ihr Recht, ein Heimspiel zu haben oder die Heimspiele zu haben, werden sie nicht mehr los.
Aber wir hätten im Finale wahrscheinlich höchstens gegen Orlando abwärts ein Heimspiel. Das ist ja wieder die Drecksregel von der MLS.
Genau. Gut, dann ist eben noch Vancouver, die müssen gegen Salt Lake ran. Salt Lake ist safe in den Top 4. Das heißt eben, die Teams, die dann ihr Heimspiel auch haben, die können nicht mehr geholt werden von Houston. Mal gucken, wie die performen werden. Ob da Vancouver noch eine Chance hat, je nachdem. Und oben LA Galaxy muss dann eben, wie gesagt, gegen Houston ran. Und der LAFC gegen San Jose. Und somit hat der LAFC auch die etwas einfachere und bessere Ausgangssituation am Ende, um Platz 1 noch zu ergattern vor dem Rivalen. Ja, wird auf alle Fälle spannend. Habt ihr noch was zum Westen?
Nein.
Kommen wir zur Eastern Conference und dort ist es, wie vorhin schon erwähnt, noch für 2 Teams möglich, in die Wildcard zu rutschen, nämlich für Philadelphia und Atlanta, die aktuell auf Platz 11 und 12 stehen, mit jeweils 33 Punkten.
37?
Doch. Nein, 37. Ich war jetzt irgendwie bei Games Played und habe mir gedacht, hey, irgendwie an alle 33 Punkte. 7.30 Uhr, genau. Montreal steht auf dem Wildcard-Platz auf Platz 9 mit 40, sowie DC United auf 8 mit 40. Auf 10 ist Toronto mit 37, aber die haben schon ein Spiel mehr und können es somit nicht mehr packen und sind schon raus aus dem Rennen. Wie ich sage, für Philadelphia und Atlanta muss es einfach perfekt laufen, weil 3 Punkte Rückstand müssen aufgeholt werden. DC und Montreal haben da diesen Vorsprung. Bei der Tordifferenz sieht es jetzt auch für Philly relativ gut aus, denn die stehen bei guten plus 8 Punkten Toren, Atlanta minus 4. Da haben dann DC United und Montreal ziemlich reingeschissen, weil DC hat minus 15 und Montreal minus 18, was katastrophal schlecht ist. Das heißt, die müssen mindestens unentschieden spielen oder gewinnen, um weiterzukommen. Bei einer Niederlage wird zappenduster. Montreal muss gegen die New York City FC ran. DC muss gegen Charlotte ran. Sowohl New York als auch Charlotte sind qualifiziert. Von den Punkten her könnte es New York noch in die Top 4 schaffen. Das heißt, bei denen geht es tatsächlich auch um was. Das heißt, Montreal wird den tendenziell etwas schwereren Gegner haben. Atlanta muss gegen Orlando ran. Und Orlando steht eben direkt über New York. Das heißt, die werden auch alles tun, um in die Top 4 zu bleiben, um ein Heimrecht zu bekommen. Und Philadelphia muss dann gegen Cincinnati ran. Cincinnati ist Dritter, die sind safe in den Top 4, da passiert nichts mehr. Mal gucken, das könnte vielleicht ein kleiner Vorteil für Philly sein. Bleibt auf alle Fälle spannend. Was denkt ihr, wer macht die Wildcard im Osten?
Also ich denke eigentlich schon, dass DC und Montreal, also wenn sie das Ding jetzt noch aus der Hand geben, sie brauchen ja jeweils nur mindestens einen Punkt, dann sind sie durch. Montreal spielt zu Hause, den Vorteil, also du hast alles in der eigenen Hand und spielst zu Hause, den Vorteil darfst du nicht aus der Hand geben. Gut für, ja, wobei DC spielt auch zu Hause gegen Charlotte, die jetzt nicht unbedingt immer die beständigsten waren. Also das dürfen sie beide nicht aus der Hand geben. Philly, weiß ich nicht, die hatten ja immer wieder mal gute Phasen. Jetzt zuletzt hatten sie wieder schlechte Phasen, haben zwar auch gegen etwas stärkere Teams gespielt, aber weiß ich nicht, also da bin ich nicht ganz so optimistisch. Auch wenn sie zu Hause spielen dürfen, aber sie müssen halt gegen Cincinnati ran. Und die werden sich wenn da keine Lust haben, nochmal Punkte zu verlieren, obwohl sie ja auf ihrem Platz recht sicher sind. Und ja. Atlanta, weiß nicht, also sie müssen auswärts ran.
Also ich glaube, Atlanta wird es nicht machen, weil Orlando möchte Platz 4 behalten. Die wollen bestimmt das Heimrecht um jeden Preis verteidigen. Die spielen auch daheim. Ich glaube, Atlanta wird es nicht packen. Ich gehe aber mit dem Wild Guess tatsächlich, dass Philly das packt, weil entweder DC oder Montreal einer von beiden verkackt. Und ich würde eher sagen, dass Montreal das nicht mehr schafft. DC sehe ich noch, weil sie mit Charlotte meiner Meinung nach den etwas leichteren Gegner hat, wie Montreal mit New York City FC, dass DC da irgendwie sich ein Unentschieden oder sowas erkämpft. Montreal weiß nicht, weil, wie gesagt, auch New York City FC möchte ein Heimrecht in den Playoffs, obwohl sie homeless sind, aber die werden auf alle Fälle kämpfen und das wird spannend. Deswegen sage ich jetzt einfach mal mein Wild Guess, dass Philly und DC in die Wildcard kommen. Daniel?
Da fällt mir übrigens gerade auf, die Yankees sind doch auch gerade in der Postseason, oder? Das heißt, wahrscheinlich kann der New York City FC wirklich nicht im Yankee Stadium spielen. Das wird ja wieder interessant werden.
Das sind sie doch. Wo sind sie etwa ausgezogen? Nach Queens irgendwie in den Baseballstadion, oder?
Ja, da spielen sie ja auch manchmal, aber das war nicht bei den Playoffs. Das haben sie jetzt schon in der Saison gemacht. Nee. Aber sie mussten ja schon mehrfach während der Playoffs dann in die Red Bull Arena gehen oder sie waren auch schon in Connecticut unterwegs.
Die sind es mittlerweile gewohnt, mehrere zu Hause zu haben.
Wie so eine Schnecke, die einfach das Haus wechselt.
Man muss immer mehrere Immobilien auf dem Markt halten.
Darf ich?
Ja.
Montreal oder DC. Ich sag, beide schaffen es nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Charlotte gewinnt. Montreal gewinnt. Heißt, es kann Atlanta oder Philly machen. Ich glaube aber, beide verlieren. Bin ich ehrlich. Ich sage, es passiert nichts. Aber ich glaube, dass nur Montreal gewinnen wird. DC lacht sich irgendwie in die Playoffs. Und dann ist gut zu. Sonst, wenn einer von beiden gewinnt, Atlanta oder Philly, sage ich Philly, weil die das Heimspiel haben. Aber selbst da weiß ich nicht, ob die wirklich so gegen Cincy performen. Wobei Cincy natürlich ein klaren Auswärtsspiel hat. Aber für Cincy geht es um
nichts mehr.
So gravierendes. Es geht eventuell um den Homefield Advantage in einem möglichen Finale. Aber nee.
Die können nach vorne und nach hinten halt nichts mehr packen. Die sind safe auf ihrem
dritten Platz. In der Eastern Conference. Im Vergleich mit der Western Conference können sie natürlich Seattle und Salt Lake den Homefield Advantage verlieren.
So, das Thema hatten wir gerade schon. Aber gut, dann kommen wir noch zu den ersten Plätzen.
Mir ist übrigens beim New York City FC was aufgefallen. Die sind auswärts nicht besonders stark. Also sie haben nicht so viel verloren, aber sie haben, wenn sie auswärts gespielt haben, in der Regel unentschieden gespielt. Sie hatten nur 4 Siege, aber das könnte vielleicht ein Problem für sie werden.
Könnte. Mal schauen. Auf den ersten 4 Plätzen, aktuell eben mit dem Heimrecht, sind auf 1 und der Supporters Shield-Gewinner Inter Miami. Columbus auf der 2, auf der 3 eben Cincinnati und 4 aktuell Orlando. Und dann auf den Plätzen 5, 6 und 7 sind dann New York City FC, Charlotte FC und die New York Red Bulls. Wie vorhin schon erwähnt, New York City FC hat noch die Chance, auf den 4. Platz zu kommen. Die kämpfen ja mit Orlando drum. Charlotte und New York Red Bulls sind eben safe auf Platz 6 und 7, beziehungsweise es kann sich noch tauschen, dass New York eben auf 6 kommt und Charlotte noch auf 7, aber die sind dann safe in diesen Playoff-Platzierungen. Ich glaube, die Red Bulls spielen gegen wen spielen die an? Columbus, glaube ich, ne?
Oder?
Was?
Ja, genau, ich bin zu Hause gegen Columbus. Aber beide Teams können übrigens auch noch den New York City FC erreichen.
Das stimmt.
Also der New York City FC könnte theoretisch, wenn er Pech hat und die Spiele sehr ungünstig laufen, könnten sie nochmal ordentlich nach unten fallen.
Siebter werden. Ja, das ist die 7. maximal. Die MLS hat da auch eine interessante Grafik gepostet. If the playoffs started today, also stand jetzt vor dem letzten Spieltag, dann sähe es im Westen so aus. Der LAFC trifft auf Minnesota, Seattle trifft auf Colorado, Salt Lake trifft auf Houston, was schon sehr wild klingt, diese Paarung, weil sie so nach Nicht-Playoffs schreit. Und die Galaxy trifft eben dann als Erstplatzierter auf die Wildcard und das wäre dann in dem aktuellen Fall Vancouver oder Portland. Und im Osten trifft Columbus auf die New York Red Bulls, was auch die Paarung im letzten Spieltag ist. Cincinnati auf Charlotte, Orlando auf den New York City FC und Miami eben auf die Wildcard im Osten, was stand jetzt DC United und Montreal wäre. Da sind wir mal gespannt, wie dann der letzte Spieltag vonstatten geht. Wer es dann noch rein schafft von den letzten 4 Teams, wo es noch um was geht. Wer in die Final Four packt und wer es Heimrecht verliert eventuell. Und dann, wie die Paarungen aussehen, die werden wir dann nächste Woche besprechen. Und dann wird es, glaube ich, auch schon mal eine kleine Playoff-Prediction geben, würde ich mal sagen. Und genau, sind wir mal gespannt. Habt ihr noch allgemein was zu den Playoffs oder den aktuellen Platzierungen?
Nein.
Nope.
Dann machen wir weiter. Dann, Anne, in der NWSL gibt es eine Neuigkeit, habe ich gehört.
Da gab es jetzt eine Meldung, genau. Es wird ab 2026, das war ja schon bekannt, ein weiteres Team geben, das 15. Team der Liga. Das wird ein Team aus Boston sein. Auch das war schon bekannt. Und jetzt ist der Name veröffentlicht worden, sowie irgendwie das Logo und so ein bisschen das Branding. Interessant ist aber der Name. Habt ihr zufällig was davon mitbekommen?
Ich habe es, glaube ich, mal kurz gelesen. Aber jetzt nicht weiter.
Der Club wird heißen Boss Nation FC. Boss für Boston. Und
stimmt,
ehrlich gesagt, das Logo erinnert mich sehr stark an Austin. Sie arbeiten auch viel mit Grün, ein anderes Grün, ein helleres Grün, aber auch mit viel Grün und Schwarz. Und im Prinzip sieht man eine Brücke, die bestimmt eine sehr bekannte Brücke aus Boston ist, die quasi in Schwarz und Grün halt gehalten ist. Und es ist, ja, kein spektakuläres Logo, aber jetzt auch kein super krass hässliches Logo. Ein bisschen schade ist der Name, finde ich, weil da war irgendwie mehr drin. Also, Boston Nation FC ist jetzt, also.
Also, Boston Nation finde ich absolut schrecklich, irgendwie diesen Namen. Macht doch einfach von mir aus Boston Nation, auch wenn der Beiname Nation jetzt irgendwie so, naja, ist, aber kürzt doch nicht Boston mit Boss ab. Ich, keine Ahnung, finde ich kacke. Und das Logo sehe ich jetzt gerade auch. Ich glaube aber, also manchmal ist es in rund ausgeführt, manchmal in der Form von Austin. Was ist jetzt die offizielle Form von dem Logo? Das Runde oder dieses Schild?
Bin ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher, für welches sie sich dann am Ende entscheiden, aber sehr.
Also im Großen und Ganzen finde ich eigentlich das Schild an sich schicker von der Form, aber wie gesagt, es sieht halt aus wie Austin im ersten Moment.
Ja.
Die Brücke ist auch so, ich weiß nicht, ich finde es so Naja-Design. Klar ist eine Brücke designen von der Frontalansicht ist schwer, aber ich finde, es sieht jetzt auch nicht so irgendwie krass aus. Also ich sehe jetzt aus dem ersten Moment auch irgendwie keine versteckten Hints in diesem Logo, irgendwie von Buchstaben und so Stuff. In der runden Form sieht es halt einfach nur langweilig aus. Ein rundes Logo ist halt auch nichts Neues. Ja, keine Ahnung. Ist jetzt ein kleiner Reinfall. Von Namen und Logo her zumindest. Die Farben sind, glaube NWSL hat ja noch nichts Grünes, oder?
Nee.
Also von dem her, von den Farben her passt, finde ich, dann ist es voll okay, aber der Rest, naja.
Was immer wieder auffällt, ich verstehe nicht, warum du. Okay, gut, wahrscheinlich wird ein Problem sein, dass du ja noch keine strukturierte Fanszene dort hast von einem Team, was es ja noch nicht gibt. Oft hast du ja quasi so kleine Supporters-Groups schon, die diesem Projekt mit unterstützen. Aber da fehlt dir natürlich trotzdem noch so die Fanmasse. Aber was in meinen Augen bis heute, aber gut, vielleicht bin ich auch parteiisch, die cleverste Strategie gewesen war von einem NWSL-Team, war der Rebrand von Gotham FC, die ja früher Sky Blue FC hießen, weil die das mit den Fans zusammen gemacht haben über einen längeren Prozess und auch da die Fans wirklich die Möglichkeit hatten, mitzuentscheiden, wie soll der Name sein, wie soll das Logo aussehen, welche Farben sollen verwendet werden. Gut, bei den Farben ist man dem Club zuvor, ist ja der gleiche Club, aber ist man dem Team zuvor gleich geblieben. Aber da war so ein bisschen mehr Beteiligung und ich finde, das matcht auch erheblich besser mit der Identifikation der Fans und des Teams und auch mit dem, in welchem lokalen Raum sie sich befinden. Hier fehlt das irgendwie, weil also Boston hat so viel Potenzial. Gut, Boston hat auch sehr viele Clubs schon, aber da war ja einfach so viel mehr drin gewesen.
Wo spielen die denn eigentlich, in welchem Stadion, weiß man das schon?
Boston?
Oder bekommen die ein eigenes?
Also ich glaube, ein eigenes nicht. Ich weiß jetzt aber auf Anhieb auch nicht, in welchem Stadion sie spielen. Es kann aber sein, dass es auch noch nicht feststeht, weil sie starten erst 26.
Okay, ja. Also ich hoffe mal, dass die nicht in Foxborough spielen, wie die Refs. Aber das wäre irgendwie die Chance, doch irgendwie ein Stadion für die Refs und dann halt für Boss Nation zu bauen. Irgendwie so ein gemeinsames Fußballstadion.
Ich glaube, die Eigentümerschaft ist da nicht identisch. Dementsprechend funktioniert das dann da nicht, so nicht.
Ja. Man könnte sich aber zusammenhocken und sich mal zusammenraffen. Naja. Ja, aber gut. Dann bleiben halt die Refs weiterhin in so einer riesen Bowl. Dann machen wir bei den Herren weiter, beim US National Team. mit ihrem Neutrainer Mauricio Pochettino, der ja sein erstes Spiel gegen Panama hatte. Und viele waren gespannt, wie lässt er spielen, welche Aufstellung wählt er, welche Spieler, ob man schon was merkt. Natürlich beim ersten Spiel, so kurz nach der Ernennung zum Neucoach, kann man noch nicht viel bewirken. Man hat aber schon mal gesehen, dass er zumindest für dieses Spiel eine neue Formation gewählt hat, nämlich mit 3er/5er-Kette, mit 2 Sechsern, 2 Flügeln und einem Stürmer. Also dementsprechend hat er seine erste Elf in seiner Amtszeit hat er mit Turner geschickt, die Dreierkette mit Ream, McKenzie, Scully, auf den Flügelverteidiger Robinson und Musa, in den ZMs hat er Morris und Busio spielen lassen und auf den Flügel Pulisic, Aronson und vorne Sargent. Er wird viel rotieren, viele Spieler testen, denke ich jetzt mal so in nächster Zeit. Aber die Aufstellung fand ich schon mal fresh, mal was Neues im US-Kader. Mal gucken wir, wenn er das spielen möchte, wie er das mit den IVs löst, weil ich finde, da fehlt es der USA ein bisschen an guten IVs, die sehr starke internationale Klasse haben. Mal gucken. Sonst, man gewann 2-0 gegen Panama. Habt ihr was vom Spiel gesehen oder habt ihr irgendwie eine Meinung schon zum ersten Auftreten von Pochettino?
Mir ist eine Überraschung aufgefallen im Kader, nämlich, dass er hat Turner spielen lassen, weil er hat vorher logischerweise in den ganzen Pressekonferenzen hat er so ein paar verschiedene Statements gegeben und unter anderem hat er sich auch dazu geäußert, dass es ja viele Spieler aus der US-Nationalmannschaft gibt, die in Europa zum Beispiel spielen, aber dort eben in ihren Clubs nicht regelmäßig spielen. Und das hat er so ein bisschen versteckt kritisiert und meinte, dass das, oder es ging so ein bisschen halt in die Richtung, wenn du da auch MLS-Spieler hast, die genauso gut sind, aber die regelmäßig spielen, oder ein Spieler, der halt in Europa ist und merkt, er spielt hier gar nicht regelmäßig, dass es dann manchmal besser ist, vielleicht lieber in die MLS wieder zu wechseln, wo du regelmäßig spielst. Was ja Zach Steffen gemacht hat, der ja wieder in die MLS gewechselt ist, jetzt regelmäßig spielt und auch gar nicht so unerfolgreich. Matt Turner dagegen spielt immer noch nicht, ist weiterhin in Europa unterwegs und trotzdem durfte er in der Nationalmannschaft jetzt wieder im Kasten stehen, was ich persönlich aber auch gar nicht falsch finde, weil Matt Turner hat ja, auch wenn er in seinem Club wenig spielt, hat er bis dato in der Nationalmannschaft ja immer überzeugt und reißt sich da auch immer ein Bein aus, von daher gar keine Kritik daran. Ich fand es nur tatsächlich überraschend. Und für die nächste Partie gegen Mexiko wird interessant werden, dass er verschiedene Spieler nicht spielen lassen wird. Darunter Pulisic, ich überlege gerade, wer noch dabei war. Es waren 3, die er genannt hatte, die sonst aber eigentlich immer spielen. Ich glaube, Musa.
McKenny ist ja verletzt, oder?
Ja, der ist verletzt, genau. Da sieht es auch gar nicht so gut. Also der könnte länger ausfallen. Ich glaube, Musa mit dabei und Aarons, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Josh Sargent spielt ja eine ziemlich gute Saison. Von daher finde ich das völlig okay, dass er auch in der Startelf stand. Und ich bin auf die Startformation gegen Mexiko sehr gespannt, wie er sich da ausprobiert. Find's aber irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass man ausgerechnet gegen den größten Rivalen dann die großen Stars des Teams oder die erfahreneren Spieler des Teams nicht spielen lassen will. Also da hätte man, also strategisch hätte ich das dann irgendwie besser gefunden, wenn man, klar, er will die Spieler durchprobieren, er will sie sich ansehen, dann hätte man das vielleicht im Spiel gegen Panama machen sollen und die Stars gegen Mexiko.
Aber ich glaube einfach, er wollte die Stars einfach im heimischen US-Publikum spielen lassen und das Spiel in Mexiko. Da wäre es irgendwie rein vom Namen her logischer. Hätte ich jetzt, glaube ich, auch so gemacht, gegen Mexiko eher die besseren. Aber ich denke mal, wenn er sich so entschieden hat, vielleicht, weil das Panama-Spiel in den USA war, das Mexiko-Spiel in Mexiko ist, dass man vor heimischem Publikum die Stars dann präsentiert.
Ja.
Vielleicht war es das und dann wird halt deswegen in Mexiko rotiert. Nein.
Weiß nicht, ob ich das so sinnvoll finde. Zum Zeitpunkt.
Ja, das ist wieder anderes Blatt.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme übrigens lief das Mexiko-Spiel noch nicht. Wenn ihr die Folge hört, lief es schon. Also ihr wisst dann schon, wie es ausgegangen ist. Wir wissen es jetzt noch nicht.
Bestimmt.
Aber ja, mal sehen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Ich finde es ja völlig okay, wenn er jetzt viel ausprobiert. Wenn sie auch mal ganz, ganz überraschende Aufstellungen machen. Es wird im Januar ja wieder das traditionelle Trainingscamp geben. Und dann kann er ja vielleicht nochmal andere Spieler auch mit ins Trainingscamp berufen. Sie können sich da auch nochmal ein bisschen testen, gucken, was eventuell auch für unterschiedliche Formationen funktioniert, wer gut zusammenpasst, wer nicht zusammenpasst. Vielleicht, ich weiß es nicht, ist bis dahin ein Taylor Adams auch wieder fit. Der scheint wohl so langsam wieder mit ins Training gehen zu dürfen. In der Hoffnung, dass er sich nicht direkt wieder verletzt. Bei Gio Reyna weiß ich es gerade nicht. Der könnte bis dahin auch wieder fit sein. Mal sehen, ob wir dann auch wieder von den anderen Spielern ein paar dabei haben.
Die Frage ist, werden Adams und Reyna dann bei ihren Vereinen spielen?
Ja, also man muss halt, gerade bei Adams würde ich aufpassen, weil da ist ja genau das passiert, was halt nicht passieren soll. War sehr lange verletzt, kommt frisch aus der Verletzung, wird wieder mehr eingesetzt und verletzt sich direkt wieder. Das soll natürlich nicht passieren. Aber eigentlich würde ich behaupten, ist er ein gesetzter Spieler. Sie müssen halt vorsichtig sein. Wäre schön, wenn er mal wieder ein bisschen länger spielen dürfte.
Okay. Habt ihr sonst noch was?
Meine Tipps sind durch.
Anne?
Bin auch durch.
Okay. Dann war's das von der dieswöchigen Folge. Schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Besucht uns wie immer besucht uns gern bei Insta auf MLS Supporters Germany oder Twitter MLS Supporters Germany sowie US Soccer News und auf Facebook US Soccer News und Box to Box auf Twitter. Mein Gott, man merkt, ich habe schon lange keine Abmod mehr gemacht. Link für Discord ist in der Beschreibung. Und sonst würde ich mal sagen, auf einen schönen, friedlichen und vielleicht spannungsreichen letzten Spieltag, auch wenn es für die meisten Teams um nichts mehr geht. Aber ein paar rote Karten und Blutgrätschen wollen wir doch alle sehen. Hoffen mal, dass da ein bisschen was vorhanden ist davon. Und dann würde ich sagen, bis denne, Antenne.
Bye-bye.
Tschüss.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.